Gut. Erinnert ihr euch an das Kreuz, was Sarah letzte Woche mitgebracht hat? Wenn nicht, da ist es nochmal als Bild. Und ich habe das bewusst nochmal rangehört, weil ich glaube, die Botschaft, die Sarah letzte Woche gesagt hat, warum sie dieses Kreuz gemacht hat, die ist so wichtig, die darf wiederholt werden. Und das hat auch was damit zu tun, was ich predige, schon die ganze Zeit, ohne jede Sünde. Das ist ja eine Predigtreihe, die ich halte. Und dieses Kreuz hat mich nochmal wieder daran erinnert, wie wichtig es ist. Und ich empfinde das auch so, dass wir in einer Zeit leben, die zu Ende geht. Jesus kommt bald wieder. Ich kann nicht sagen, wann. Aber die Zeichen verdichten sich, dass das nicht mehr lange hin ist. Ob wir das noch erleben, weiß ich nicht genau. Aber bis dahin werden herausfordernde Zeiten kommen. Davon bin ich überzeugt. Und wir werden als Christen angegriffen werden. Und unser Schutz, unser Heil und unsere Rettung ist Jesus. Und wir müssen uns immer wieder darauf konzentrieren, was er für uns getan hat. Und die Botschaft, die da drin steckt, und ich glaube, das ist auch das, was Jesus uns immer wieder sagen möchte: Ich bin für dich gestorben, damit du mir folgst und damit du ohne Sünde lebst. Weil Sünde macht dich angreifbar. Nicht vom Menschen her angreifbar, sondern vom Feind. Und das ist unser größter Gegner. Er will uns davon abhalten, ins ewige Leben zu kommen. Sünde macht dich angreifbar für den Teufel. Und es schwächt dich. Es schwächt dich. Du bist geistlich nicht so stark. Ganz einfach. Weil du dich entfernst dich von Jesus. Er ist deine Stärke. Und wenn du an ihm dranbleibst, dich an ihm festhältst, und das kannst du nur ohne Sünde, das geht nicht anders, dann bist du stark und dann kannst du widerstehen, dann kannst du ohne Sünde leben. Ich glaube, dass er uns nochmal ganz, ganz eindringlich ermahnt und ermutigt, beides, das ernst zu nehmen, was er am Kreuz getan hat. Deine und meine Sünde haben ihn getötet. Und wir hätten da hängen müssen. Meine Sünde hat ihn umgebracht. Aber er ist auferstanden, preist den Herrn. Und er hat meine Sünde vertilgt. Und deine auch, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Und er will, dass du lebst. Er will, dass du lebst. Es ist kein Spiel. Es ist nicht, wir können mal so. Es ist kein Spiel, es ist ernst. Genau. Das wollte ich euch vorher nochmal ans Herz legen. Das ist der Grund und das hat Jesus mir aufs Herz gelegt. Tatsächlich so ohne jede Sünde. Es ist möglich, weil er lebt in uns. Wenn er in uns lebt, können wir ohne jede Sünde sein. Und wenn es uns trotzdem passiert, können wir zu ihm hingehen und um Vergebung bitten. Aber ich weiß, dass das herausfordernd ist. Du kannst es mal den Einspieler, also dieses kurze Musikstück mal vorspielen.
Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Vor Glück. Kann das wirklich Sünde sein?
Kennt ihr das? Wer ist so alt, dass er das noch kennt? Aber auch die Jungen könnten das durchaus kennen. Zara Leander. Kann denn Liebe Sünde sein? Kann denn Liebe Sünde sein? Liebe ist sowas so Schönes. Das Herz macht Luftsprünge, man hat Schmetterlinge im Bauch, die Emotionen rauben einen den Verstand. Ihr wisst, rosarote Brille, ne? Und man ist total crazy. Darf man eine solche Wonnezeit, und das ist wirklich eine Wonnezeit, wenn man verliebt ist, darf man solch eine Wonnezeit verderben, indem man irgendwelche blöden Regeln aufstellt oder gar von Sünde spricht? Soll man das nicht einfach nur genießen? Ist es nicht unanständig, so etwas Kostbares einfach abzuwürgen? Das muss man doch genießen dürfen, oder? Wer könnte etwas dagegen haben? Gegen Liebe. Wer könnte was dagegen haben? Die Eltern, die verbieten einem sowieso alles. Christen, was kann man von denen denn anderes erwarten, so prüde und gesetzlich, wie sie sind? Und Gott, der gönnt einem ja sowieso keinen Spaß. Ist das so? Kann denn Liebe Sünde sein? Ich nehme mal ein Beispiel. Es könnte letzten Sommer passiert sein. Urlaub auf den Seychellen. Jonas trifft am Strand auf Katja. Es funkt sofort. Es werden die schönsten Wochen ihres Lebens. Schon am zweiten Abend landen sie miteinander im Bett. Am Ende des Urlaubs tauscht man noch die Nummern aus und fliegt wieder nach Hause. Nach 6 Wochen bekommt Jonas eine Nachricht von Katja. Ich bin schwanger. Jonas antwortet, nicht gut, ich bin verheiratet. Hätte ich doch bloß. Und wäre ich bloß nicht. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Gott will uns genau vor so etwas bewahren. Er will uns nicht irgendwie Freude rauben. Er will uns nicht irgendwie Spaß verderben. Ganz bestimmt nicht. Aber er möchte uns vor den Konsequenzen schützen, wenn wir bestimmte Dinge dabei nicht beachten. Vor Konsequenzen, die niemand freiwillig auf sich nimmt. Und ich möchte das nochmal klarstellen, ein Kind zu bekommen, ist eine wunderschöne und wunderbare Sache. Kinder sind etwas Herrliches und Klasse. Aber sie möglicherweise allein aufziehen zu müssen, weil der Partner mit jemand anders verheiratet ist, das tut weder dem Kind noch der Mutter gut. Ja, klar kann man das schaffen, keine Frage. Und es ist gut, wenn sie das schaffen. Aber es ist eigentlich nicht das, was man sich wirklich wünscht. Ja, Liebe kann Sünde sein. Jedenfalls, wenn man das, was ich eben beschrieben habe, als Liebe bezeichnet. Wahre Liebe ist weit mehr. Verantwortungsbewusstsein, sich treu sein, einander wachsen, weniger sein, um mehr zu werden. Zurückzustecken, damit man gemeinsam wachsen kann. Das gehört zu Liebe, zu Partnerschaft dazu. Und sich auch zu versprechen, auf Dauer zusammen zu bleiben. Auch das gehört dazu. Dann, ich weiß, dass es auch in jeder Ehe Schwierigkeiten gibt und auch mal Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Und trotzdem auf Dauer, wenn man sich immer wieder zusammenrauft, wenn man immer wieder sagt, so, ich habe mich entschieden und ich will lieben, dann kommt die Liebe auch wieder. Und man liebt sich. Und lieben ist einander festhalten. Und diese Liebe wird umso tiefer. Das ist nicht mehr das Verliebtsein zu Anfang mit den Schmetterlingen im Bauch. Aber die Liebe wird umso tiefer. Wahre Liebe sind nicht nur Emotionen, sondern auch Entscheidungen. Nicht mal eben für 2 Wochen, nein, auf Dauer, ein Leben lang. Und diese eben beschriebene Phase der Verliebtheit, da wird man von Emotionen überwältigt. Und die Seele versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Und allzu leicht werden wir von unseren Gefühlen mitgerissen. Ich hoffe, ihr habt jeder schon mal diese Erfahrung gemacht. Ich wünsche euch das. Weil das ist eine schöne Zeit, auf jeden Fall. Aber sie birgt auch viele Gefahren. Und solche Momente sind wirklich kostbar und wir dürfen sie genießen. Ich glaube nicht, dass Gott uns diese Emotionen gegeben hat, diese Gefühle gegeben hat, damit wir darauf verzichten. Nein, wir dürfen die genießen. Er hat uns so gemacht. Aber gerade deswegen, weil sie so kostbar sind, sollten wir auch sorgsamer damit umgehen. Mit kostbaren Dingen gehen wir sorgsam um normalerweise. Und das sollten wir auch damit tun und dabei die Kontrolle nicht verlieren. Wenn wir den Point of No Return überschritten haben, ist es zu spät. Wisst ihr, was der Point of No Return ist? Ich weiß, das ist Englisch. Das ist der Punkt, wo man nicht mehr umkehren kann. Es gibt, ihr kennt alle die Niagara-Fälle, ne? Und es sind ja nicht nur die runterstürzenden Fluten, davor gibt es ja auch einen Fluss. Irgendwo muss das Wasser herkommen. Und auf diesem Fluss ist eine Tafel. Das ist der Point of No Return. Wenn du mit dem Schiff, mit dem Boot auf diesem Fluss fährst und kommst über diesen Punkt hinaus, schaffst du es nicht mehr zurückzukommen. Die Strömung ist so stark, dass du auf jeden Fall diesen Wasserfall runterstürzt. Das ist der Point of No Return. Ja? Wenn du den überschritten hast, hast du keine Chance mehr aufzuhören. Dann kannst du dich noch so anstrengen, da ist vorbei. Und diesen Point of No Return gibt es auch in anderer Hinweis. Also in anderer. Ich erzähle euch, beziehungsweise ich nehme eine Geschichte aus der Bibel, die das auch mit beschreibt. 2. Samuel 13, Vers 1, da lese ich mal. Davids Sohn Abschalom hatte eine schöne Schwester, die hieß Tamar. Eines Tages verliebte sich Amnon, ein anderer Sohn Davids, in sie. Und jetzt erzähle ich kurz, was dann passiert ist. Er konnte nicht offiziell um ihre Hand anhalten, das war seine Schwester. Ja, klar, man darf seine Schwester nicht einfach heiraten, wobei damals gab es noch nicht mal die Gesetze. Aber er wollte sie unbedingt, er war verliebt. Also dachte er sich einen Trick aus. Er stellte sich krank und dann bat er seinen Vater, den König, schick mir doch meine Schwester Tamar. Die sollen einen Kuchen für mich backen, damit es mir ganz schnell wieder besser geht. Ja, und sie kam und backte den Kuchen und als sie denn da war, passierte Folgendes. Und zwar, als sie allein war. Er hat nämlich alle weggeschickt. 2. Samuel 13, 11 bis 15. Und als sie ihm etwas davon reichte, packte er sie und sagte, komm Schwester, schlaf mit mir. Nicht doch mein Bruder, rief sie, zwing mich nicht zu so etwas. Das darf man in Israel nicht tun. Diese Schandtat darfst du nicht begehen. Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin? Und du würdest als einer der Niederträchtigsten in Israel dastehen. Sprich doch mit dem König, er wird mich dir sicher nicht verweigern. Doch Amnon wollte nicht auf sie hören, er fiel über sie her und vergewaltigte sie. Danach aber wurde Amnon wütend auf sie und fing an, sie regelrecht zu hassen. Sein Hass auf sie war größer als sein Verlangen vorher. Steh auf und mach dich fort, schrie er sie an. Wow. Gott hat uns mit sexuellem Verlangen geschaffen. Und ich finde, das ist kein Tabu, da darf man drüber reden. Das steht ja auch in der Bibel. Gott hat uns so geschaffen. Und das ist nichts Falsches. Wir brauchen uns nicht dafür zu schämen. Gott hat uns so gemacht. Aber Sex hat das Potenzial, sowohl zu schönstem Glück für zwei Menschen zu werden, als auch zu schlimmstem Leid. Beides. Beides ist möglich. Und Sex hat das Potenzial für beides. Je nachdem, wie wir damit umgehen. Zum Leid wird es immer dann, wenn es außerhalb der Ehe geschieht. Wir brauchen keine 1000 Regeln lernen. Sex gehört in die Ehe. Das ist das, was Gottes Ordnung sagt. Und alles, was außerhalb geschieht, wird zum Leid. Und wir wissen, auf dieser Erde gibt es furchtbares Leid deswegen. Viele Menschen sind zerstört und haben ganz schwere seelische Schäden, weil sie missbraucht worden sind, weil sie vergewaltigt worden sind, weil ihnen sonst was damit angetan worden ist. So hat Gott es vorgesehen. Gott hat eine Ordnung geschaffen. Er hat uns schöne Dinge geschaffen, aber damit sie schön bleiben, hat er uns eine Ordnung gegeben, damit sie auch so bleiben. So, gegen die Gefühle für Tamar konnte Amnon nichts tun. Das war normal. Das war eine schöne Schwester. Und auf einmal kamen die Gefühle hoch. Er ist ein Mann gewesen, ganz normal. So, aber auch da wäre der erste Punkt gewesen, wo er hätte drüber nachdenken müssen und sagen, so, okay, das ist meine Schwester. Meine Schwester darf ich nicht haben. Ich darf sie nicht als Frau nehmen, ich darf keinen Sex mit ihr haben. Das ist in Israel nicht in Ordnung. Haben wir eben gerade gelesen, war nicht möglich für ihn. Und da hätte er schon Stopp sagen sollen. Ja, wie gesagt, gegen die Gefühle kann er nichts tun. Aber ob die Gefühle weitergehen, ob er sie fördert oder nicht, da muss er eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung hat er getroffen, ja. Er hat gesagt, ich will aber. Ich will weitermachen. Und das hat er gemacht. So. Er hat seiner Seele nicht widerstanden und hat sein Verlangen, das Verlangen der Seele gefördert. Er hat seine Seele gefüttert im Grunde. Hat immer wieder auf Tamar geschaut, hat immer wieder dieses Verlangen gefördert. Und diesen Point of No Return hat er in dem Moment überschritten, als Tamar zu ihm gekommen ist und er alle Diener rausgeschickt hat. Er hat es ganz bewusst darauf angelegt, ich will diese Frau. Und da war der Moment geschehen, als keiner mehr da war, kein Zeuge mehr, der ihn hätte hindern können, da war dieser Point of No Return, da haben ihn seine Gefühle, sein Verlangen, seine Begierde hat ihn übermannt. Da konnte er nicht mehr zurückhalten. Die Züge waren durch die Pferde sind mit ihm durchgegangen, so will ich mal sagen. Und ich sage es ganz deutlich, das ist keine Liebe, das ist Selbstbefriedigung. Nur mit Zuhilfenahme einer Frau. Aber das ist keine Liebe. Es ging ihm nicht um Tamar, es ging ihm nur um sein eigenes Verlangen. Und das ist Sünde, ganz eindeutig. So, das ist jetzt nur ein Beispiel, das weiß ich. Und ich könnte tausend andere Beispiele erzählen, das will ich gar nicht. Ich wollte nur deutlich machen, es gibt eine klare Ordnung von Gott her. Nicht, weil er uns irgendwas rauben will, nicht, weil er uns irgendwie was nicht gönnt, sondern im Gegenteil. Er gönnt es uns, aber es soll kostbar bleiben, es soll schön bleiben. Und wir lesen das hier, sein Verliebtsein ist umgeschlagen in Hass. So, das ist niemals Sinn, das ist auch niemals Frucht von Liebe. Frucht von Liebe ist tieferes Einswerden und gerne zusammen sein, den anderen ehren und schätzen. Das ist die Frucht von Liebe, aber nicht Hass. Und daran merkt man, das ist keine Liebe, das war Sünde. So, ich habe meine Predigt überschrieben, Liebe und andere Katastrophen. Also ich will nicht nur auf diesem Thema rumhacken, weil ihr habt gemerkt, ja, unsere Seele macht was mit uns und die schickt uns manchmal in Richtungen, wo wir aufpassen müssen und wo wir Kontrolle haben müssen. Nicht nur die Liebe bringt unsere Gefühle in Wallung. Kain und Abel. Kennen wir alle, wahrscheinlich haben wir mindestens schon von gehört. Als Kain und Abel Gott zum ersten Mal Opfer gebracht haben, von dem, was sie gemacht haben, von dem, was sie gearbeitet haben hier auf dieser Erde, haben sie Gott einen Teil zurückgegeben. Das ist Opfer. Ja? Gott, wir sind dir dankbar dafür, dass wir hier auf dieser Erde leben dürfen, was du uns gegeben hast und wir geben dir etwas zurück aus Dankbarkeit. So, das haben sie gemacht und dann geschah Folgendes, 1. Mose 4, 5 bis 7. Aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Und zwar er, damit ist Gott gemeint. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Jahwe fragte ihn, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn? Dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann lauert die Sünde vor der Tür und will dich verschlingen. Aber du musst sie bezwingen. Zorn an sich ist noch keine Sünde. Gott selber war oft genug zornig. Könnt ihr mal im Alten Testament nachlesen. Zorn an sich ist noch keine Sünde. Aber wenn wir uns vom Zorn beherrschen lassen und den nicht unter Kontrolle kriegen, dann ist es nicht mehr weit bis zur Sünde. Und wir wissen, was mit Kain und Abel passiert ist, ne? Da ist der erste Mord auf dieser Erde entstanden. Kain hat seinen Bruder umgebracht, weil er neidisch war, weil er zornig war, weil Gott sein Opfer nicht angesehen hat, aber Kain sehr wohl. Neid, Zorn. Wow. Ich bring dich um. Gott gibt Kain eine klare Anweisung. Du musst die Sünde bezwingen, indem du deine Gefühle unter Kontrolle hast. Und da muss man frühzeitig anfangen. Habe ich eben bei Amnon schon erzählt. Wenn man frühzeitig anfängt, seine Gefühle unter Kontrolle zu kriegen und sie nicht fördert und nicht immer wieder drüber nachdenkt und immer wieder diesen Zorn fördert, weil dann kann man irgendwann diesen Punkt auf No Return, dann kann man irgendwann nicht mehr anders und dann gehen die Pferde mit einem durch. Aber wenn man frühzeitig anfängt, wenn der Zorn erstmal aufkommt, wenn man da schon sagt, nein, ich will nicht, dann kann man es schaffen. Aber je weiter man weitergeht, desto schwieriger wird das, dem zu widerstehen. Aber das, wenn Gott sagt, bezwinge dies, ja, also du musst sie bezwingen, die Sünde. Verlangt Gott etwas Unmögliches von uns? Sagt er das nur einfach so, um uns unter Druck zu setzen, du musst sie bezwingen, aber wir können das eigentlich gar nicht? Wie oft sagen wir, dass wir das eigentlich nicht können? Das ist so stark in mir. Wir können. Das ist eine Lüge, dass wir nicht können. Vor allen Dingen, wenn wir Jesus haben. Wenn wir Jesus in uns haben und er uns von aller Sünde befreit hat und gewaschen hat von aller Ungerechtigkeit, dann sind wir in der Lage, dann haben wir die Kraft, die Sünde zu bezwingen. Aber wir müssen es auch wollen. Und häufig ist die Seele, ich will aber. Und wenn du dem nichts entgegensetzt, dann wird deine Seele Oberhand gewinnen. Es liegt in unserer Verantwortung. Und ich weiß, es fällt schwer. Mir selber fällt das ja auch. Ich weiß ja, ich bin ja auch Mensch. Mir fällt das genauso schwer. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich das auch schon mal erzählt, aber trotz alledem. Eine Auseinandersetzung in der Gemeindeleitung. Nicht in dieser Gemeinde, braucht ihr also keine Sorgen haben. Könnt ihr ihn ja fragen, das war nicht hier. Ich war auch noch kein Pastor, sondern ich hatte einen Pastor und war mit in der Gemeindeleitung. Und der Pastor hatte einen Vorschlag gemacht und ich war mit diesem Vorschlag überhaupt nicht einverstanden. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber ich war damit nicht einverstanden. Und ja, dann fängt man an zu argumentieren und zu diskutieren und Gründe anzubringen, warum das nicht gut ist. Aber alles argumentieren half nichts und das ließ mir keine Ruhe. Und Zorn kam auf. Also Zorn stieg in mir hoch. Ich habe euch schon mal erzählt, ich war früher jähzornig. Zu der Zeit auch noch, durchaus. Und wahrscheinlich nicht nur dieser Zorn. Ich sag mal, da kam bestimmt auch noch verletzter Stolz, gekränkte Eitelkeit und noch irgendwelche anderen Gefühle. Ich habe das nicht so genau im Blick gehabt, weil ich war zornig. Ich war wütend, ja. Und anstatt mich unterzuordnen und sagen, okay, er ist der Pastor, er hat zu entscheiden, ich kann zwar meine Meinung sagen, aber ansonsten habe ich zu gehorchen. Ich bin laut und immer lauter geworden. Ich habe mich reingesteigert in diesen Zorn, bis ich irgendwann wütend den Raum verlassen habe und die Tür genommen habe und so richtig rums, Entschuldigung, ja genau, so. Die Tür ist richtig knallend, also war richtig laut, genau. Und ich bin wütend, wutschnaubend in mein Auto. Ich musste eine Dreiviertelstunde fahren und dann bin ich in einem Auto und dann nach Hause gefahren. Ich hatte noch nicht gelernt, meine Gefühle unter Kontrolle zu bringen. Aber auf dem Weg nach Hause, eine Dreiviertelstunde ist ja ganz schön lang, klopfte Jesus an mein Herz. Also ich sage das einfach so, er sprach zu mir. Ich habe das nicht hörbar gehört, aber ich wusste genau, so, Jesus spricht jetzt zu mir. Wisst ihr, was er gesagt hat? Stefan, ich liebe dich. Jesus, das will ich jetzt nicht hören. Stefan, ich liebe dich. Er hat nicht locker gelassen. Genau, jetzt nicht. Ich bin wütend und ich will jetzt wütend sein. Stefan, ich liebe dich. Und ich wusste genau, was er meinte und ich wusste genau, wo er hin wollte, weil, ja, dieses Stefan, ich liebe dich und ich liebe ihn genauso wie dich. Und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Jesus ist ziemlich überzeugend in seiner Liebe. Und irgendwann habe ich aufgegeben und gesagt, es nützt ja alles nichts. Ich bin falsch. Wenn er mich genauso liebt wie ihn, habe ich keinen Grund, wütend auf ihn zu sein. Ja, klar kann er mal was falsch machen. Vielleicht war die Entscheidung auch falsch, aber ich habe keinen Grund, zornig und wütend auf ihn zu sein. Er liebt ihn genauso wie mich. Wow. Okay. Ich war mir meiner Sünde bewusst. Jesus hat mir das vor Augen geführt. Und er hat nicht gesagt, Stefan, was hast du Blödes falsch gemacht? Wieso bist du so wie ihn? Warum hast du die Tür so? Brauchte er gar nicht. Der Heilige Geist war in mir. Und als Jesus gesagt hat, Stefan, ich liebe dich, in dem Moment wusste ich eigentlich genau Bescheid. Das war Mist, was ich da gemacht habe. War Sünde. Und das hilft nichts. Ich muss um Vergebung bitten. Und glaub mir, es ist mir schwer gefallen. Ja, weil Stolz ist immer noch auch damals noch in mir gewesen. Ja, und Stolz, so wenn ich dann zu meinem Pastor sage, so entschuldige, ich habe mich falsch verhalten, tut dem Stolz nicht gut. Ne? Aber wisst ihr was? Mir tut das gut, wenn der Stolz kaputt geht. Auch wenn das schwer ist. Ja? Ich habe sowas nicht gerne gemacht. Aber ich habe es gemacht, ich habe mich überwunden, weil ich habe keinen anderen Ausweg gesehen. Wie will ich da rauskommen? Und ich war froh, dass ich das gemacht habe, weil dann war wieder Frieden. Dann war auch wieder die Beziehung zu meinem Pastor wieder in Ordnung. Ja. So, Galater 5, 16 bis 21. Da wird genau das beschrieben, was ich eben im Beispiel erzählt habe. Ich will damit nur sagen, sagt Paulus, der Geist Gottes soll euer Leben bestimmen, dann werdet ihr den eigenen Begierden widerstehen können. Die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes. Und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, seid ihr nicht mehr dem Gesetz unterstellt. Was unsere Natur hervorbringt, ist offensichtlich: sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei. Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das früher schon getan habe, wer so lebt, wird Gottes Reich keinen Platz haben. Zugegeben, was ich eben geschildert habe und was hier steht, sind schon schwerwiegende Verfehlungen. Und viele werden sagen, das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Da bin ich längst drüber weg. Also mir ist das so, in dieser Art, wie ich das eben geschildert habe, auch noch nicht wieder so passiert, habe ich hinter mir. Ich stehe da drüber. Merkt ihr, wie der Stolz wieder hochkommt? Wenn ich sage, ich stehe da drüber, habe ich meine menschliche Natur nicht wirklich begriffen. Es ist immer noch möglich. Das steckt immer noch in mir drin. Und wenn ich nicht aufpasse, dann wird sie umso stärker. Ich muss den Geist stärken und nicht meine Seele und meine menschliche Natur. Sonst werde ich dem nicht widerstehen können. Ich muss mir bewusst sein, ja, all das, was da steht, ist in mir drin. Ich bin in der Lage, das zu tun. Und manchmal will ich das sogar tun. Wenn ich das nicht unter Kontrolle kriege, wenn ich nicht dem Geist Raum gebe und sage, stopp mich. Ja, das sind schlimme Dinge, aber das Gleiche, das, was Paulus hier gesagt hat, gilt auch für viele kleine Vergehen. So Kleinigkeiten. die wir schon, die, also als ich frisch Christ geworden bin, wäre mir die nie aufgefallen. Aber jetzt, wo ich so lange schon mit dem Herrn gehe, wo der Geist mich schon konditioniert hat und mir gezeigt hat, was richtig ist und was falsch ist, merke ich auch viele kleine Dinge, die ich falsch mache. Und das gilt dafür genauso. Wenn der Heilige Geist sagt, Stefan, das war Mist, was du da gemacht hast, oder auch der Heilige Geist sagt das nicht so, er sagt auch, Stefan, ich liebe dich. Und dann werde ich hellhörig. Und dann weiß ich in der Regel, weil er zeigt mir das dann auch innerlich, was ich dann falsch gemacht habe. Ja, dann soll ich um Vergebung bitten. Sünde sind nicht immer Sex mit fremden Frauen oder sonst irgendwas oder ein Mord. Sünde kann auch sein, einfach nur eine blöde Bemerkung für jemanden. So, praktisch zum Beispiel diese Kiste, die weiße Kiste. Seht ihr es gerade nur ein bisschen davon? Da haben wir ja immer unsere Sachen drin. Neulich war die kaputt. Na, ihr seht, da hinten in der Ecke ist Baustelle. Und da waren, die stand auf einmal schief. Rollen abgebrochen. Und ich habe gedacht, sag mal, geht's noch, ihr Handwerker? Wieso könnt ihr einfach die Kiste kaputt machen? Die kann man auch normal rollen, das sind Rollen. Ja, wieso muss man die abbrechen? Und ich war richtig sauer. Ich habe mich auch beschwert beim Westen und hat gesagt, hier. Und sie sagt auch, das ist ja echt unmöglich. Und letzte Woche, ich hatte Rollen besorgt, damit wir die wieder heile kriegen und so weiter, wollten neue Rollen drunter machen. Letzte Woche haben wir die umgekippt und da habe ich gesehen, oh, das waren gar nicht die Handwerker. Der Boden von der Kiste, da hat es reingeregnet und der Boden ist aus Spanplatte und der hat sich aufgelöst und die Rollen sind nach innen reingedrückt. Das waren gar nicht die Handwerker. Das war einfach schlichtweg der Wasserschaden. Und ich habe dann gleich ans West geschrieben, tut mir leid, es waren nicht die Handwerker, ne, so und so. So. Aber so erstmal dieser Zorn, ne? Die blöden Handwerker. Ja. Nicht hochkommen lassen, sondern segne sie. Ja, segne sie. Die machen ihre Arbeit, genau. Oder kennt ihr das, wenn ihr neidisch seid auf irgendjemanden? Der hat was Besseres als ich. Und man kann da immer wieder drüber nachdenken und man kann da immer wieder hingucken. Und dann sich so sehen, ach, das hätte ich auch gerne. Tut das gut? Irgendwann nimmst du Schulden, machst du Schulden, damit du das auch kriegst, was der andere hat. Wem schadest du damit? Nur dir selber. Nicht dem anderen. Ja? Vielleicht. Ist egal. Also. Wisst ihr, wenn Neid hochkommt, sag einfach so, Herr, du gibst mir, was ich brauche. Ich brauche nicht neidisch sein. Ich brauche nichts, was ich mir nicht leisten kann. Sondern Herr, du gibst mir, was ich brauche. Und ich bin dankbar dafür und ich gucke nicht auf andere, was die haben. Ja? Gott hilft uns. Wir sind mit unseren Gefühlen und unserer Seele, wir sind unseren Gefühlen und unserer Seele nicht hilflos ausgeliefert. Ja, wir haben eine Seele, wir haben Gefühle. Und das ist gut so. Habe ich vorhin auch nochmal gesagt. Es ist gut so. Und es sind nicht unsere Feinde. Auch unsere Gefühle sind nicht unsere Feinde. Wir müssen sie nicht bekämpfen. Aber wir müssen sie züchtigen. Züchtigen heißt in Ordnung kriegen. Wenn sie etwas in uns in eine Richtung lenken wollen, die nicht gut ist, dann müssen wir sie unter Kontrolle bringen. Dann dürfen wir uns disziplinieren. Sie brauchen Grenzen. Und die zu setzen, fällt uns immer schwerer. Weil wir leben in einer Gesellschaft, die eigentlich alle Grenzen gesprengt hat. Ja, und immer dabei ist, noch mehr Grenzen aufzubrechen. Und alles, eigentlich darf man inzwischen alles, Moralvorstellungen werden abgeschafft. Ja, und jeder darf tun, was er will. Das ist so eine Zeit, in der wir leben. Jeder darf machen, was er will. Selbstverwirklichung. Ja? Kann denn Liebe Sünde sein? Das, was ich euch ganz zu Anfang vorgespielt habe. Das war damals, das war 1938, schon ein paar Tage her. Das war ein Versuch, die Tabus in der damaligen Gesellschaft aufzubrechen. Und ich bin mir bewusst, in der Zeit gab es noch wirklich Tabus. Ja? Und die waren zum Teil auch nicht in Ordnung, gar keine Frage. Da war wirklich Prüderie noch. Ja, das war aus der Kaiserzeit, da durftest du über Sex gar nicht erst reden. Ja, das ist schon total anders geworden. Und ich bin froh, dass wir da inzwischen drüber reden dürfen. In ordentlicher und guter Weise. Es wird nicht immer so drüber geredet, das weiß ich. So, manche Grenzen, es war gut, dass manche Grenzen gesprengt worden sind, aber wenn dann nicht irgendwo Regeln eingehalten werden und vor allen Dingen, wenn nicht Gottes Regeln dazukommen, dann geht es zu weit. Und wir sind auf dem Weg, wirklich alles wegzuwerfen, was Gott uns gegeben hat, an Ordnung, an Regeln, an dem Guten, damit wir damit gut umgehen können. So. Und die Frage ist, geht es uns seitdem besser? Kann denn Liebe Sünde sein? Jeder im Urlaub mit jeder? Oder das heißt, das wird ja inzwischen nicht nur im Urlaub gemacht. Ja, es gab schon mal den Vorschlag, Ehe nur auf Zeit einzuführen. Machen manche trotzdem, auch wenn es nicht gesetzlich erlaubt ist, aber scheiden sich dann halt wieder und nehmen jemanden anders. Geht es uns deswegen besser? Nee, kann es gar nicht. Kann es gar nicht. Wenn wir Gottes Ordnung nicht einhalten, dann geht es uns nicht schlechter, dann schädigen wir uns selbst. Ohne Gottes Hilfe sind wir nicht in der Lage, mit uns selbst gut umzugehen. Seien wir mal ganz ehrlich. Ohne Gottes Hilfe sind wir nicht in der Lage, gut mit uns umzugehen. Und so wie bei Kain, lassen wir uns oft genug von Sünde überwältigen, statt über sie zu herrschen. Es geht ja nicht immer nur um Mord. Es geht auch manchmal um andere Sachen. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen diesen neuen Geist in uns, damit wir der alten Natur was entgegensetzen können. Wir selbst schaffen das nicht. Und das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist, weil er weiß, dass wir das nicht schaffen. Und er bietet uns genau das an. Und wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann bekommen wir diesen Geist und wir können dem widerstehen. Und er lehrt uns. Wir lernen das. Ich weiß, wir können das nicht gleich von Anfang an. Und wir machen immer noch eine Menge Mist, machen wir immer noch. Auch wenn wir schon 30 oder 40 Jahre mit Jesus gehen, machen wir immer noch Mist. Wir machen immer noch nicht alles richtig, aber er ist dabei. Er ist dabei, uns zu lehren und uns immer wieder zu reinigen, damit wir ohne Sünde sind. Wenn wir scheitern, so wie ich das vorhin auch erzählt habe, das passiert nicht immer in dem Ausmaß, aber es passiert, dann hilft es, um Vergebung zu bitten. Und glaub mir, das ist mir damals wirklich nicht leicht gefallen. Es hat meinem Stolz und meiner Eitelkeit so richtig wehgetan. Hat mich eine Menge Kraft gekostet, eine Menge Überwindung gekostet. Aber wisst ihr was? Mein Geist ist gewachsen dabei. Und darum geht es. Den Geist füttern, den Geist wachsen zu lassen. Übrigens auch durch das Wort Gottes. Man muss nicht unbedingt in so Situationen kommen, damit der Geist wächst, sondern auch alleine, dass wir das Wort Gottes lesen, damit, wenn wir mit Jesus zusammen sind, wenn wir beten, dann wächst der Geist. Dann tun wir uns Gutes. Galater 5, 22 bis 26. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gut, ne? Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben die eigene Natur mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und ich will mal an dieser Stelle einhaken. Leidenschaften und Begierden heißt all das, was über das Gute hinausgeht. Das heißt, wir dürfen leidenschaftlich sein, ja. Wir dürfen leidenschaftlich lieben, gar keine Frage. Aber im richtigen Rahmen. Ich darf meine Frau leidenschaftlich lieben. Das ist damit nicht gemeint. Aber Leidenschaft, eine andere Frau zu lieben, das ist damit gemeint. Ja, also Leidenschaft, sich davon beherrschen zu lassen, darum geht es, diese Leidenschaft und Begierden. So, wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so wollen wir es auch in diesem Geist führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen, und uns gegenseitig herausfordern oder beneiden. Beherrscht die Sünde. Lasst den Geist Gottes regieren. Dann bleibst du ohne jede Sünde. Wenn der Geist Gottes in dir regiert, dann bleibst du ohne jede Sünde. Und falls es doch passiert, haben wir Jesus und wir dürfen zu ihm kommen und uns wieder reinigen lassen. Und ja, es kann passieren, dass Liebe und andere Katastrophen über dich hereinbrechen und du manchmal dann am Kämpfen bist. Halt dich an Jesus. Frag ihn, wie du damit umgehen sollst. Und zur Not nimm dir einen Bruder oder eine Schwester an die Seite und sag, hilf mir, ich brauche Hilfe, ich habe gerade keine Orientierung. Auch das, dafür gibt es Gemeinde, dafür gibt es Geschwister, die uns zur Seite stehen, damit wir auf dem Weg bleiben. So, ich glaube, dass wir in der Lage sind, durch den Geist Gottes ohne jede Sünde zu leben. Amen. Und wie in jedem Gottesdienst möchte ich auch heute Morgen die Einladung aussprechen, wenn irgendjemand sein Leben noch nicht Jesus gegeben hat, das kannst du heute Morgen tun. Ich habe eben deutlich gemacht, wie wichtig das ist. Wir zwingen keinen dazu. Ich könnte es nur dringendst empfehlen, weil mit Jesus ist es so viel einfacher und du musst nichts auswendig lernen, sondern du hast den Geist Gottes in dir, der dir hilft. Komm auf uns zu, sprich uns an. Wir sagen dir gerne, wie das geht. Amen.